Zunächst recht herzlichen Dank für die Einladung zu dieser sehr interessanten Fortbildungsveranstaltung. Es freut mich, über das Thema chronisch myeloproliferative Erkrankungen zu sprechen. Wie Sie wissen, gehören zu dieser Erkrankungsgruppe nicht nur die chronisch myeloischen Leukämien, sondern auch die sogenannten Philadelphia-negativen myeloproliferativen Erkrankungen mit der Polyzytämie, essentiellen Thrombozytämie und wie sie jetzt heißt, diese Erkrankung, das ist die Erkrankung der vielen Namen, primäre Myelofibrose, früher haben wir gesagt Osteomyelofibrose oder chronisch idiopathische Myelofibrose und die postpolyzytämische Myelofibrose, Spätstadium der Polyzytämie vera, beziehungsweise die postthrombozytämische Myelofibrose. Diese Erkrankungsgruppe, Philadelphia-negative myeloproliferative Erkrankungen, ist in letzter Zeit aus dem Schatten sozusagen der chronisch-myeloischen Leukämie getreten, weil es eben etliche Erneuerungen oder neue Befunde gibt, neue Erkenntnisse, die diese Erkrankung nicht nur für die Behandelbarkeit und die Molekulargenetiker interessant gemacht haben, sondern auch sicherlich in Zukunft für die Industrie recht interessant gemacht haben, nämlich 2005 die Entdeckung der sogenannten JAK2-Mutation. Mittlerweile wurde auch die WHO-Klassifikation 2008 zu diesen Erkrankungen revidiert und es gibt einige neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Risikofaktoren für die Thrombose. Thromboembolische Komplikationen sind für diese Erkrankungsgruppe in erster Linie sozusagen interessant für die Morbidität und auch für die Mortalität. Zunächst einmal zu den molekulargenetischen Neuerungen bei dieser Erkrankung. Ich will Sie damit nicht allzu sehr langweilen, aber diese Entdeckung, JAK2-Mutation, war extrem entscheidend sozusagen für die weitere Forschung und sicherlich auch für die weitere Behandelbarkeit dieser Erkrankungsgruppe. Es wurde entdeckt, dass am Erythropoietin-Rezeptor am JAK2-Gen eine Mutation bei diesen Erkrankungen zu finden ist. Diese Mutation simuliert, ähnlich wie die BCR-ABL-Translokation, eine dauernde Stimulation dieses Erythropoietin-Rezeptors und führt damit zu einem Stimulus der Proliferation und damit sozusagen einen hohen Erythropoietinspiegel und in charakteristischer Weise ist der Serum-Erythropoietinspiegel bei einer dieser Erkrankungen, nämlich bei der Polyzytämie, sehr niedrig, weil eben dieser Rezeptor von vornherein durch diese Mutation bereits so stimuliert ist. Und eine zweite Mutation wurde zwar viel seltener entdeckt am Thrombopoietin-Rezeptor, die sogenannte MPL-Mutation. Diese führt eben durch eine Phosphorylierung ebenfalls zu einer dauernden Stimulation der Proliferation dieser Stammzellen. Und hier gibt es bereits mehrere Varianten dieser JAK2-Mutation. Einerseits, nur damit Sie das einmal gehört haben, die klassische JAK2-Mutation V617F und eine JAK2-Mutation im Chromosom 12 und ähnliche Varianten wurden für die MPL-Mutation im Thrombopoietin-Rezeptor-Gen gefunden. Wie relevant sind diese neuen Entdeckungen für die Polyzytämie? Extrem relevant. Bei fast allen Polyzytämie-Patienten findet man diese JAK2-Mutation. Bei etwa 50% der Patienten mit essentieller Thrombozytämie und bei etwa 60% der Patienten mit Myelofibrose. Die JAK2-Mutation im Exon 12 ist relativ selten, die Variante, und diese MPL-Mutation im Thrombopoietin-Rezeptor bei 5% der Myelofibrose-Patienten. Und es hat eben ziemlich lange gedauert, bis sozusagen die molekulargenetische Grundlage dieser Erkrankungen entdeckt wurde, weil das Bild im Grunde genommen ziemlich heterogen ist. Orange gezeichnet, also diese Balken bedeuten jeweils einen Patienten und orange gezeichnet die JAK2-Mutation. Hier orange nur heterozygot, Bei einigen Patienten tritt in einem bestimmten Subklon dieser Erkrankung eine homozygote Mutation auf. Es kann aber neben der JAK2-Mutation eine Deletion im Chromosom 13 auftreten. Es können neben der JAK2-Mutation auch Deletionen im Chromosom 13 auftreten und einzelne Kolonien, die diese Deletion zeigen, haben zusätzlich eine heterozygote und eine homozygote JAK2-Mutation. Dieses Tier verdanke ich unserem wichtigsten Kooperationspartner Dr. Kralovic, der auch einer der Erstbeschreibungen dieser JAK2-Mutation ist. Und wir konnten in unserer Patientenkohorte auch zeigen, dass einige Patienten mit Myelofibrose eben diese MPL-Mutation aufweisen und in bestimmten Subklonen dieser Zellen eine homozygote MPL-Mutation ist und andererseits in diesen Subklonen zusätzlich eine Deletion 13 auftritt. Das heißt, das Bild, das molekulargenetische Bild, diese Erkrankung ist extrem heterogen und es bedeutet noch viel Arbeit, um sozusagen der Krankheit insgesamt auf die Schliche zu kommen. Vor allem bei der essentiellen Thrombozytämie ist dieser Klon, der diese JAK2-Mutation hat, ziemlich klein und all das Grau gezeichnete hier ist noch völlig unbekannt. Das heißt, die molekulargenetische Ursache dieser Erkrankungen ist bei den meisten Fällen noch in der Grauzone und wartet noch auf Entdeckung. Und dies, wie gesagt, macht es extrem schwierig, diese Erkrankungsgruppe auch einer sogenannten zielgerichteten Therapie zuzuführen, wie Sie es in der Erfolgsgeschichte der chronischen myeloischen Leukämie gesehen haben. Für welche klinischen Phänotypen sind nun diese Mutationen verantwortlich? In erster Linie JAK2-Mutation vorhanden oder nicht vorhanden, ist für eine höhere Thromboserate, vor allem Venenthrombosen betreffend, verantwortlich. Das konnten wir in unserer eigenen Kohorte recht gut zeigen. Essentielle Thrombozytämien, tiefe Venenthrombosen, JAK2-negative Patienten, JAK2-positive Patienten, das ist der Diagnosezeitpunkt. Das heißt, die Mutation wird für die Thromboserate bereits lange vor der Diagnosestellung relevant. Und bei diesen Patienten entdeckt man auch oft aufgrund einer Venenthrombose diese Erkrankung. Ganz charakteristisch ist das zum Beispiel, wenn junge Patienten plötzlich eine Pfortaderthrombose oder eine Lebervenenthrombose haben. Die kommen dann auf die Gastroenterologie. Es ist zunächst ein fast völlig normales Blutbild. Wenn man dann sozusagen das Risikoprofil für diese Thrombophilie entsprechend abklärt, dann stellt sich oft überraschenderweise eine JAK2-Mutation heraus und so kommt man dann bei vielen dieser Patienten auf die Diagnose. Für welche klinischen Phänotypen ist die JAK2-Mutation noch verantwortlich? Das kann man weniger gut bei der BV beurteilen, weil da fast alle Patienten JAK2-positiv sind. Man kann aber sehr gut differenzieren zwischen JAK2-negativen und JAK2-positiven. JAK2-positive Patienten haben höhere Hämatokritwerte, das heißt, die ähneln ein bisschen mehr der Polycythämie, haben höhere Leukozytenzahlen, haben interessanterweise niedrigere Thrombozytenzahlen, ähneln diesbezüglich mehr der Polycythämie und haben höhere Thromboseraten und vor allem Venenthrombosen im Vergleich zu den JAK2-negativen Patienten. Wie gesagt, das Risikoprofil für Venenthrombosen oder arterielle Durchblutungsstörungen ist besonders wichtig bei der Polycythämie und bei der essentiellen Thrombozytämie. Welche Risikofaktoren kennen wir bisher für diese Thromboseneigung? Einerseits Alter älter als 60 Jahre, andererseits stattgehabte Thrombosen. Das gilt sowohl für die Polycythämie als auch für die essentielle Thrombozytämie. Bei der essentiellen Thrombozytämie kommt dazu, Blättchen höher als 1,5 Millionen ist mit einer erhöhten Blutungsneigung verbunden. Welche neuen Risikofaktoren gibt es? Einerseits, wie schon besprochen, die JAK2-Mutation und in letzter Zeit brandneu sozusagen die Leukozytose bei dieser Erkrankung, ebenfalls ein Risikofaktor für arterielle Durchblutungsstörungen. Also ein klassisches niedriges Risikoprofil verbunden mit einer hohen Leukozytenzahl, höher als ungefähr 9000, ist mit einer Hazard Ratio, also mit einem erhöhten, dreifach erhöhten Risiko verbunden. Und dieser Kaplan-Meier-Plot zeigt das recht charakteristisch. Niedrigrisikopatienten mit niedrigen Leukozytenzahlen im Vergleich zum Beispiel zu Niedrigrisikopatienten mit hohen Leukozytenzahlen, die haben ein wesentlich höheres Risiko für Venenthrombosen. Das heißt, wenn wir einen Patienten auch in der Praxis haben mit Thrombozytose, die wir sonst eigentlich nicht beachten würden, dann ist die Leukozytenzahl in letzter Zeit eben identifiziert worden als Risikofaktor für Thrombosen. Was gibt es Neues von der WHO-Klassifikation? Das ist leider schlecht zu lesen. Bei der Polyzytämie wurde in die klassischen Diagnosekriterien diese JAK2-Mutation mit einbezogen. Ebenso bei der primären Myelofibrose und bei der essentiellen Thrombozytämie hat sich in der neuen Klassifikation geändert, dass die Blättchenzahl nicht wie bisher mehr als 600.000 betragen soll, sondern bereits nur mehr als 450.000. Das heißt, wenn jemand eine persistierende Blättchenzahl hat von mehr als 450.000, dann muss man bereits suspizieren, dass es sich um eine primäre Thrombozytämie handelt. Wenn diese Patienten nun so diagnostiziert werden, wie unterscheidet sich das Krankheitsbild? Es wird aus den früher diagnostizierten essentiellen Thrombozytämien in etlichen Fällen eine Myelofibrose herauskommen, entweder eine frühe Form der Myelofibrose ohne Fibrose, nur hyperzellulär, oder ein frühes Stadium mit leichter Fibrose. Das ist auch interessant für das Überleben. Also die wahren essentiellen Thrombozytämien, wie sie jetzt genannt wird, entsprechend der neuen WHO-Klassifikation diagnostiziert, haben praktisch eine normale Überlebenszeit. Frühe Formen der Myelofibrosen haben sozusagen eine Wahrscheinlichkeit zu sterben von etwa 21% oder 32%, je nach Stadium dieser Erkrankung. Und nur mehr die klassische Myelofibrose ist sozusagen gleich geblieben. Aber wie gesagt, die frühe Form der Myelofibrose unterscheidet sich auch in der Überlebenszeit von der wahren essentiellen Thrombozytämie. Und diese wurde eben aufgegliedert in mehrere Erkrankungen. Ich komme damit zu dem Krankheitsbild essentielle Thrombozytämie. Die Inzidenz dieser Erkrankungen generell ist relativ niedrig. Das heißt, es werden relativ wenig Patienten mit so einer Krankheit neu diagnostiziert. Aber diese Patienten, wie gesagt, leben fast normal lange. Und damit ist die Prävalenz relativ hoch. Das bedeutet, und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, auch Sie in der Praxis haben relativ viel zu tun mit Patienten, die dieser Erkrankungsgruppe angehören. Und insgesamt ist die Prävalenz dieser Erkrankung fast so hoch wie die Prävalenz einer der häufigsten soliden Tumoren, nämlich des Bronchuskarzinoms. Das heißt, diese Erkrankungen sind auch für Sie in der Praxis relevant und deswegen ist es auch relevant, Ihnen zu erzählen, wie wir die diagnostizieren beziehungsweise was es Neues gibt auf diesem Gebiet und wie wir die nach dem derzeitigen Standard behandeln. Was sollen wir tun, wenn wir eine Thrombozytose haben, wenn die Blättchenzahl jetzt mehr als 450.000 ist? Die primären Thrombozytämien unterscheiden sich von den sekundären Thrombozytosen einerseits durch das längere Bestehen, einerseits, dass sie mehrere Monate, oft Jahre lang bestehen, die Leukozytenzahlen bei den primären Thrombozytämien deutlich höher ist, signifikant höher ist, auch der Hämatokrit wird ein bisschen höher sein, die Blättchenzahl ist höher, üblicherweise die Entzündungsparameter, zum Beispiel wie die Senkung, ist signifikant niedriger oder normal, auch das Fibrinogen ist normal und nicht erhöht wie bei der Akutphasenreaktion. Und ein ganz wichtiger Parameter ist das Kalium. Das Kalium ist bei den primären Thrombozytämien oft hoch und sollte nicht um jeden Preis gesenkt werden, weil sie dann in der Tat eine Hypokaliämie induzieren können und das natürlich zu gefährlichen Rhythmusstörungen führen kann. Das heißt, Patienten mit essentieller Thrombozytämie haben oft ein deutlich erhöhtes Kalium. Das ist ein präanalytisches Phänomen. Die Thrombozyten zerfallen in Blutröhrchen und machen sozusagen ein falsch hohes Kalium. Und die Patienten unterscheiden sich natürlich auch durch einen deutlich höheren LDH-Wert im Falle der essentiellen Thrombozytämie. Was sind nun die Therapiemöglichkeiten? Einerseits Aspirin, andererseits zytoreduktive Therapie wie Hydroxyurea oder Anacrylid und in Akutsituationen Plättchenapherese, die eigentlich nur sehr selten gemacht wird. Welche zytoreduktive Therapie sollte man jetzt machen? Sollte man Anacrylid, das ein Diphosphoesterase-Hemmer ist, ähnlich, also verwandt mit dem Viagra und sicherlich auch kardiale Nebenwirkungen hat. Am besten verträglich ist sicherlich das Hydroxyurea. Und wenn man ein Mischmasch von thrombozytämischen Patienten hat, diagnostiziert, entsprechend der alten Klassifikation, ist sicherlich das Hydroxyurea das Beste im Hinblick auf arterielle Verhinderung von arteriellen Durchblutungsstörungen. Andererseits war das Hydroxyurea bei Venenthrombosen nicht so gut. Wenn man dagegen, wir haben da eine Studie gemacht mit WHO-klassifizierten ET-Patienten, wenn man wirklich die reine Population von ET-Patienten hat, dann ist sowohl das Thromboreduktin, also Anacrylid, als auch das Hydroxyurea gleich gut. Und bei jüngeren Patienten wird man eher auf das Anacrylid, also Thromboreduktin, greifen, bei älteren eher auf das Hydroxyurea. Und das ist die Richtlinien für die Behandlung dieser Erkrankungsgruppe. Also zytoreduktive Therapie, also Verringerung der Zellzahl nur bei Hochrisikopatienten, also jenen, die älter sind oder eine sehr hohe Plättchenzahl haben oder bereits Thrombosen gehabt haben. Und Antiplättchentherapie nur bei jenen, die zum Beispiel blaue Finger oder blaue Zehen haben, häufig an Migräne leiden oder diese klassische Erythromelalgie haben. Und wie erwähnt, ältere Patienten wird man mit Hydroxyurea behandeln, in erster Linie, weil das am besten verträglich ist, in zweiter Linie mit Thromboreduktin und in seltenen Fällen eventuell mit Interferon, da in erster Linie pegylierten Interferon, weil das am besten verträglich ist. Und jüngere Patienten sollten primär mit Anacrylid, also Thromboreduktin, behandelt werden oder Interferon und nur in dritter Linie mit Hydroxyurea, weil dem Hydroxyurea noch immer eine bestimmte leukämogene Potenz anhaftet und wenn das durch Jahrzehnte gegeben werden muss, kann es zu sekundären Leukämien kommen. Damit komme ich schon zur Polycythämie. Hier hat sich in der Diagnostik seit Einführung der JAK2-Mutation einiges geändert. Das heißt, die JAK2-Mutation sollte eigentlich, wenn man eine Polyglobulie hat, primär gleich einmal vorweg bestimmt werden. Wenn die JAK2-Mutation vorhanden ist und der Serum-Erythropoietin-Spiegel nieder ist, dann ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine Polycythämie vorliegt und dann sollte man eben diese Patienten der speziellen Diagnostik zuführen. Wenn der Erythropoietin-Spiegel normal ist oder hoch, trotzdem die JAK2-Mutation vorhanden, dann handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um ein myeloproliferatives Syndrom, aber dann muss man eben auch genauer nachschauen und das ist eigentlich dann eine Aufgabe, die in der Klinik durchgeführt werden sollte oder in einem hämatologischen Zentrum. Wenn der EPO-Spiegel niedrig ist und JAK2 negativ, kann es sich trotzdem um eine Polycythämie handeln, möglicherweise mit einer seltenen genetischen Aberration wie JAK2-Mutation im Exon 12. EPO hoch, JAK2 niedrig, ist die Polycythämie bereits sehr unwahrscheinlich und es ist sehr wahrscheinlich eine sekundäre Polyglobulie. Wie ist die Therapiemaßnahme? In erster Linie Phlebotomie, dann wieder Hydroxyurea oder Interferon und alle Patienten sollten Acetylsalicylsäure bekommen. Interferon hat eine gewisse Renaissance erlebt, seitdem man das Ansprechen auch molekulargenetisch monitieren kann. Und hier konnte gezeigt werden, so ähnlich wie bei der chronisch-myeloischen Leukämie, dass es zu einer Abnahme der Allelfrequenz der mutierten, also JAK2-positiven Patienten kommt unter Interferon unter einer Langzeittherapie, hier 12 Monate Therapie. Das heißt, Interferon verbessert sozusagen den Zustand des Patienten. Es macht nicht nur eine symptomatische Reduktion der mitotischen Zellen. Das andere ist, man sollte allen Patienten ein Aspirin geben, bei denen eine Polycythemia vera diagnostiziert worden ist, es sei denn, es besteht eine Kontraindikation. Unter Aspirin kommt es wesentlich seltener zu thromboembolischen Komplikationen. Interessant auch von venösen thromboembolischen Komplikationen im Vergleich zu diesen Patienten, die mit einem Placebo behandelt wurden. Das sind die Ergebnisse der ECLAP-Studie, die sozusagen eine Landmark-Studie war und Aspirin seitdem ein fixer Bestandteil ist. Das heißt, nach der Diagnose Polycythämie sollten alle Patienten phlebotomiert werden, um den Hämatokrit unter 45 zu halten. Alle sollten Aspirin bekommen. Wenn das nicht geht mit diesen beiden Maßnahmen, zytoreduktive Therapie, und da ist eigentlich bei älteren Patienten primär Hydroxyurea zu geben, bei jüngeren oder in Fällen, wenn das Hydroxyurea nicht vertragen wird, Interferon Alpha, das ist sicherlich eine extrem gute Alternative. Damit komme ich schon zur dritten Entität, extrem selten. Es hat eigentlich die schlechteste Prognose, ist am schlechtesten behandelbar. Und wenn man junge Patienten hat, kann eine allogene Stammzelltransplantation überlegt werden mit eine sogenannte mini-allogene Transplantation, wo weniger intensiv induziert wird. Das heißt, die bekommen eine weniger intensive Induktionschemotherapie vor Stammzellgabe. Und da kommt es eigentlich nur unter Anführungszeichen bei 15% sozusagen zu einer Mortalität. Und das Gesamtüberleben ist bei etwa 85%. Die klassische allogene Stammzelltransplantation ist in dieser Patientenkohorte extrem toxisch und die Mortalität ist 40%, sodass diese klassische allogene Transplantation in dieser Patientengruppe eigentlich verlassen wird. Insgesamt muss man sagen, das ist derzeit noch eine theoretische Möglichkeit, von der eigentlich relativ selten Gebrauch gemacht wird. Ein anderes Thema ist, es kommen natürlich sehr viele neue Substanzen, unter anderem auch die immunmodulierenden Substanzen, wie das Lenalidomid, ein Thalidomid-Nachfolgepräparat, also der zweiten Generation. Und da konnte gezeigt werden, dass dieses Lenalidomid oder Reflimid, wie es auch heißt, bei vielen Patienten mit Myelofibrose zu einer Verbesserung der hämatologischen Parameter und auch einer Verbesserung der Splenomegalie führt. Etwa 30% der Patienten haben eine Verringerung der Milzgröße beobachten können und bei etwa 20% der Patienten wurde eine Verbesserung der Anämie beobachtet. Das ist bisher die einzige Substanz, die tatsächlich wirksam ist in dieser Patientengruppe. Wir haben gerade eine Studie laufen, wo wir das nächste Präparat, also der dritten Generation, das heißt Pomalidomid, ähnlich wie Thalidomid, verwenden. Und in dieser Studie sehen wir, dass die Ansprechraten noch wesentlich besser sind als mit dem Lenalidomid. Das heißt, auch bei diesen Patienten bewegt sich einiges. Und wir haben bei frühen Formen der Myelofibrose selbst eine Studie durchgeführt mit Interferon, wo die Thrombozytenzahl, wie bekannt, dramatisch gesunken ist. Und interessanterweise ist auch die Allelfrequenz der JAK2-mutierten Zellen deutlich gesunken, so ähnlich wie das bei der Polycythämia vera beobachtet wurde. Und hier habe ich einen Patienten herausgegriffen, der primär zunächst einmal sehr gut auf die Interferontherapie angesprochen hat. Es hat die Allelfrequenz der JAK2, der MPL-mutierten, der war nicht JAK2-positiv, sondern war MPL-positiv, der MPL-mutierten Zellen abgenommen. Hier sozusagen der Zellklon dieser MPL-mutierten Zellen hat unter Interferon, das ist die Interferontherapie, deutlich abgenommen. Es war ein geringer Anteil an Homozygotenzellen dabei. Diese Homozygote-Koloniegruppe hat ebenfalls abgenommen im Lauf der Therapie. Aber interessanterweise ist nach etwa einem Jahr eine Deletion im Chromosom 20, Deletion 20Q, aufgetreten Und hier im Verlauf der Behandlung hat sich gezeigt, dass das Auftreten dieser zusätzlichen zytogenetischen Aberration zu einer Interferonresistenz geführt hat. Das konnten wir auch sehr schön klinisch zeigen, zum Beispiel am LDH-Wert. Der LDH-Wert ist gesunken, die Milzgröße ist gesunken und nach einem Jahr etwa ist das Ganze stehen geblieben und ganz langsam die Milz, aber auch die LDH relativ geschwind, ist schlechter geworden. Das heißt, das gemeinsame Auftreten von MPL und Deletion 20Q führt offensichtlich zu einer Interferonresistenz. Und zum Schluss hatte der Patient fast keine heterozygoten MPL-mutierten Zellen, sondern hauptsächlich homozygot-mutierte MPL-Zellen und einen extrem ausgedehnten Klon Deletion 20Q. Das bedeutet also, dass Interferon wahrscheinlich nur bei sehr frühen Formen dieser Erkrankungen wirksam ist und später, wenn die Krankheit schon lange besteht, hat Interferon keine Chance mehr. Das ist auch unsere klinische Beobachtung. Nur ganz kurz ein Algorithmus, wie man diese Patienten behandeln sollte. Also Low- und Intermediate-Risk-Myelofibrose-Patienten sollte man nur beobachten, eventuell substituieren, wenn notwendig. Aber üblicherweise, definitionsgemäß, ist die Substitution nicht erforderlich. Und nur Hochrisikopatienten, da sollte man sich eine Transplantation überlegen. Wenn der Patient älter ist als 60 Jahre, ist er eigentlich der geeignete Kandidat für neue Therapien. Und hier habe ich einige neue Therapien aufgezählt. Das sind die Tyrosinkinase-Inhibitoren, für die Industrie im Moment extrem interessant, weil eben diese JAK2-Mutation neu entdeckt worden ist. Und in Analogie zur chronisch-myeloischen Leukämie erwartet man sich da eine besondere Wirkung und es besteht eigentlich in der Industrie oder bestand, würde ich eher sagen, eine sogenannte Goldgräberstimmung. Man hat geglaubt oder glaubt, dass man jetzt ein neues Target entdeckt hat und so ähnlich wie das Gleevec zum Beispiel auch diese Patienten extrem wirksam behandeln kann. Ich war vor einer Woche in Texas und dort gab es viel Information zu diesen neuen Substanzen. Viel darf ich nicht dazu sagen, ich kann nur sagen, es gibt eine Substanz, die am besten entwickelt ist. Das ist ein JAK2-Inhibitor, wurde auch am amerikanischen Hämatologenkongress gezeigt. Mittlerweile gibt es schon mehr Erfahrung. Diese Substanz ist extrem wirksam. Die Milz, ich muss das so sagen, schmilzt dahin wie Butter in der Sonne. Also riesengroße Milzen werden viel kleiner, bis zur Hälfte verringert sich das Milzvolumen oder noch mehr. Interessanterweise fühlen sich die Patienten extrem gut. Also es gibt keine subjektiven Beschwerden mehr. Der Nachtschweiß, die Knochenschmerzen, alles verschwindet. Aber interessanterweise wird die Anämie bei den bisher behandelten Patienten, und die längsten sind jetzt, glaube ich, 8 Monate behandelt, nicht besser. Und man hat den Eindruck, dass diese Substanz in erster Linie sozusagen das Zytokinfeuer, also die inflammatorischen Zytokine, sehr, sehr wirksam unterdrückt und die Krankheit selbst eigentlich nicht beeinflusst wird. Alle anderen Substanzen sind noch nicht so weit in der Entwicklung und wir dürfen gespannt sein, was da herauskommt. Aber es wird in Zukunft sicherlich viel Neues weiterhin auf diesem Gebiet geben. Danke für die Aufmerksamkeit.